möchte uns in die Einstimmung auf die Predigt heute Morgen, den Predigttext schon mal lesen mit ein paar Versen nebenher. Predigt soll heute Philipper 2, die Verse 12 und 13 sein und ich lese ab Vers 5. Philipper 2, ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen.
Meine lieben Geschwister, liebe Freunde, ich möchte heute unsere Themenreihe Leben im Licht fortführen. Leben im Lichte Gottes bedeutet ja Leben unter dem Blick und der Fürsorge des lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, ob wir uns da immer so bewusst drüber sind, dass wenn wir im Licht sind, da immer gemeint ist, dass Gott uns sieht. Das kann ein Trost sein, aber auch eine Drohung. Alle meine Kinder sind raus, sind nicht da heute, kann ich es ja sagen. Manchmal war das sehr beruhigend. Papa passt auf mich auf und manchmal hatten sie so einen Hals. Immer dann, wenn ich gestört habe, wenn sie irgendetwas getan haben, was sie nicht wollten, dass ich es weiß. Und so gehen wir mit Gott oft auch um. Nur Gott ist der wesentlich bessere Vater, wie ich es je sein könnte oder war. Also Leben im Licht bedeutet, im Blickfeld Gottes Leben. Und da gehört absolut dazu, dass Gottes Kinder in dieser Zeit, in der wir heute leben, der Zeit der Gemeinde, zu einer Gemeinde in dem Augenblick hineingeboren werden, als wenn wir zum Glauben kommen. Und über Gemeinde will ich reden, solange ich kann, immer wieder und auch die nächsten paar Mal immer wieder, weil Gemeinde für mich immer wichtiger wird. Es gibt ja heute ganz viele Menschen, die sind der Meinung, Gemeinde brauche ich nicht. Ich bin gläubig, Halleluja, gerettet und dann lebe ich weiter, wie ich will. Schauen wir, was die Schrift sagt. Apostelgeschichte 2, Vers 40 bis 44 lese ich. Und mit vielen anderen Worten legte er Petrus Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Das soll mir einer mal zeigen, wie das im Internet geht. Gar nicht. Liebe Geschwister, ich möchte es mal so ganz deutlich sagen, was hier steht. Wenn wir das Wort Gottes wirklich in uns aufnehmen und damit auch den Heiligen Geist, dann werden wir in die weltweite Gemeinde getan. Aber das ist nur der erste Schritt. Das macht Gott. Und dann ist es Zeit, unmittelbar eine Ortsgemeinde zu suchen und sich zeigen zu lassen, wo Gott mich hinstellt. Das kann manchmal ein paar Monate dauern. Aber je länger dieser Prozess des Suchens und der Auswahl geht, desto schlechter wird es meistens. Denn die Menschen suchen die perfekte Gemeinde. Und es ist ja allgemein bekannt, in der Gemeinde, in der perfekten Gemeinde, wo ich bin, ist diese Gemeinde nicht mehr perfekt, weil ich nicht perfekt bin. Also eine bibeltreue Versammlung wird gesucht. Ich weiß es von einem jungen Bruder, der zum Glauben kam, allein durch das Lesen des Wortes Gottes, der Bibel. Er hatte einen Arbeitskollegen, mit dem hat er über die Bibel diskutiert, hat gelästert und gemacht und getan, bis ihm aufgefallen ist, ich weiß ja gar nicht, was da steht, und dann hat er sie gelesen. Und dann hat er erzählt, dann habe ich in der Badewanne gesessen und dann wusste ich, Gott lebt. Dann hat er seine Frau gerufen, wir hatten doch da so einen Wisch, wie man zum Glauben kommt, gib mir den Flyer mal. Dann hat er Übergabegebet gesprochen, dann sagt er, und dann saß ich in meiner Badewanne und kam mir als den einzigen Christ auf der ganzen Welt vor. Und ich war total einsam. Dann hat er sich aufgemacht auf der Suche nach einer Gemeinde. Und das ist ein Kennzeichen einer echten Gotteskindschaft. Menschen, die gläubig sind, suchen immer andere Menschen, die auch gläubig sind. Immer. Warum ist denn das so? Wir haben gesungen, o Herr, gieße Ströme lebendigen Geistes ein. Eine Geistwirkung, die erste vielleicht, oder zweite, im Glaubensleben ist tatsächlich der große Wunsch, andere Glaubensgeschwister zu finden. Das treibt der Geist. Das eine Geistwirkung. Wo das nicht ist, ist das Baby bei der Geburt auf den Kopf gefallen. Und dann bin ich schon bei der Natur. Wir können aus der Natur so sehr viel lernen. Bei der Geburt eines Babys achtet man darauf, dass das Kind atmet. Richtig? Und wenn es von allein nicht atmet, kriegt es eine Schockbehandlung. Wisst ihr, wie die geht? Gibt's einen Klaps auf dem Hintern, so ganz leicht. Ich war empört beim ersten, beim zweiten und beim dritten war ich das nicht mehr. Da kannte ich das schon. Und dann schreit das Kindchen und dann wird es der Mutter auf die Brust gelegt. Sofort wird der erste Kontakt hergestellt. Und so ist es im Glaubensleben auch. Der Geist Gottes treibt uns immer zu anderen Kindern Gottes. Immer. Und eine ganz große Not ist, wenn es vielleicht in dieser Stadt so einfach keine Gemeinde gibt. Es hat dazu geführt, dass viele Ortsgemeinden gegründet wurden, wo keine Gemeinschaft war, haben die Kinder Gottes Gemeinschaft gegründet. Ich kenne mehr wie ein Ehepaar, die zum Glauben kamen und alleine waren und in den ganzen Gegend keine anderen Gläubigen, gerade so in einem im katholischen Raum. Dann haben die halt einen Hauskreis gegründet und haben Leute eingeladen in den Hauskreis und daraus ist irgendwann eine Gemeinde entstanden. In Osttirol ist mir eine Gemeinde persönlich bewusst, da waren drei Frauen, die zum Glauben kamen. Da waren Missionare, die da durchzogen, drei waren es, die zum Glauben kamen, in dem ganzen Talboden, sagen die dazu. Die haben jahrelang gebetet, die haben sich alle Woche getroffen zum gemeinsamen Gebet, bis Gott einen nach dem anderen hinzugetan. Das ist Geistleitung. Wir träumen immer von den großen Geistwirkungen in unserem Leben. Die erste große Geistwirkung, nachdem wir wirklich verstanden haben, dass Jesus Gott ist und dass er für mich gestorben ist und auferstanden ist, dass er mich von meiner Schuld gerettet hat, ist das Suchen nach Glaubensgeschwistern. Und deswegen ist mir das so wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, weil wir in einer Zeit leben, wo ein Großangriff auf die Gemeinde läuft. Wir reden so gerne von Endzeit und lesen auch schlaue Bücher und was auch immer. Das Kennzeichen der Endzeit ist, dass der Verfall am Hause Gottes anfängt. Und der Verfall bedeutet, es gibt eine Erosion in den Gemeinden und Versammlungen. Und da sind wir mittendrin. Und zwar auf viele Weise wird die Gemeinde Gottes von außen und auch von innen angegriffen. Dazu vielleicht im Laufe der Reihe noch mehr. Aber jetzt erstmal, Gott hat durch Jesus Christus und seine Apostel diese Gemeinde ins Dasein berufen. Und erste These: jedes Dasein bedeutet auch eine Aufgabe. Was meine ich damit? Ist ja ein großer Satz, will nicht philosophieren. Gucken wir nochmal in die Natur. Wir haben uns viel in den letzten Jahren mit der Umwelt und der Natur beschäftigt. Und da ist dann den schlauen Leuten aufgefallen, die Ameise hat eine Aufgabe für den Wald, der Wald hat eine Aufgabe, die Heuschrecke hat eine Aufgabe. Also alles, was geschaffen ist, was im Dasein ist, hat eine Aufgabe. Und genau so, wenn jetzt der Herr Jesus seine Gemeinde, die sein Leib ist, ins Dasein, also ins Heute und Jetzt gerufen hat, hat diese Gemeinde eine Aufgabe. Und das ist nicht sich selbst feiern. Und über diese Aufgabe möchte ich auch reden. Denn es ist wichtig, dass wir die Aufgabe der Gemeinde heute und im Jetzt kennen. Ich möchte in der nächsten Zeit über Zielrichtungen der Gemeindeaufgaben reden. Und heute als hauptsächliches Thema über die Aufgabe der Gemeinde nach innen. Warum fange ich mit dem Thema an, wird gleich deutlich. Die Liebe ist die Größe der göttlichen Aufgaben nach 1. Korinther 13, Vers 13. Da ist so ein Katalog. Und wenn ich das und das und das und das und das und das und das machen würde und hätte der Liebe nicht, es wäre mir nichts nütze. Mit der Liebe erfüllt die Gemeinde das Gesetz, dem Nächsten zu dienen, ist schon in 3. Mose 19 zu sehen. Oder in Markus 10 sagt es der Herr Jesus. Und das Ziel unseres Daseins als Gemeinde und als Einzel wird uns wohl am deutlichsten in Epheser 5, Vers 1. Dort heißt es: seid nun Nachahmer Gottes. Seid nun Nachahmer Gottes. Was für eine Aufgabe. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das ist eigentlich unerreichbar, wenn ich in B dieses Verses als geliebte Kinder dabei stehen würde. Wo wird Gottes Liebe denn am größten und am deutlichsten? Am Kreuz. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu suchen und sie zu retten, und das ging nur durch Blut. Und dann sagt die Schrift: seid nun Nachahmer Gottes. Also es geht hier um die Liebe. Eine Liebe, die sich selbst gibt, bis aufs Äußerste. Nicht weniger steht hier als geliebte Kinder. Wir können nur in dem Maß geben, in dem wir empfangen. 1. Korinther 4, Vers 7 haben wir das betrachtet. Alle empfangene Erkenntnis und Einsicht soll in der Liebe überströmen. Das heißt, dass alles Wissen, was sich nicht zur vermehrten Liebesfähigkeit entwickelt und auch ausdrückt, ist fruchtleer, ja sogar aufgebläht. 1. Korinther 8 lesen wir, Erkenntnis oder Wissen bläht, zu Deutsch es stinkt. Unsere Aufgabe ist es nicht, möglichst viel Wissen und Information anzusammeln. Sondern Liebe leben. Und Liebe ist immer praktisch und nie theoretisch. Und es ist auch kein Gefühl. Zuerst ist es kein Gefühl. Später dann schon. Wir lesen, dass Jesus die Stadt sieht und weint. Das ist ein Gefühl. Jerusalem, Jerusalem, der du steinigst deine Propheten. Aber Liebe ist zuallererst die Tat, der Wille zur Gemeinschaft und das Beste für den anderen zu tun. Wir sind an dem Erreichen dieses Ziels nach dem, was der René gelesen hast, Philipper 2, 12 und 13 beteiligt. Nämlich Furcht und Zittern zu bekommen. Wie ist dieser Vers zu verstehen, dass wir unser Heil schaffen sollen mit Furcht und Zittern? Das kann doch nicht die Errettung sein, denn errettet sind wir. Um was für Furcht und Zittern geht es denn da? Dass Gott etwas in uns wirken will und wir in der Gefahr stehen, Nein zu sagen. Davor sollen wir Furcht und Zittern haben. Denn eifersüchtig wacht Gott über den Geist, den er uns gegeben hat. Liebe Geschwister, wir betonen hier immer wieder, es ist Gnade, dass wir gerettet sind. Niemand hat irgendetwas dazu getan. Alles Geschenk. Aber was wir damit anfangen, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann sind wir dafür verantwortlich. Und die allererste Aufgabe ist, wie ich gesagt habe, geh in eine Versammlung. Als Baby im Glauben. Und diskutier nicht mit mir rum. Ich amüsiere mich immer, wenn wir über verschiedene Generationen heute reden. Im Moment ist Generation Z im Fokus, was auch immer das ist. Was kommt denn eigentlich nach Z? Geht es mit Alpha wieder los oder wie? Die sind alle so egoistisch. Und ich bezogen, unverhätschelt und verwöhnt und nicht leistungsbereit und was auch immer, als wäre der Mensch so pauschal zu betrachten. Aber eins stimmt, es sind alles kleine Einzelkämpfer geworden, die wir heute haben. Und so gesehen neigen wir alle dazu, Generation Z zu sein, die letzte Generation. Und das ist auch völlig klar, wenn die Bibel sagt, dass in der letzten Zeit die Liebe in den vielen erkalten wird. Das heißt also, der Egoismus nimmt zu. Ich bin nur noch auf mich fixiert. Mir geht es gut damit. Mich schüttelt es jedes Mal, wenn mir einer erzählt, ach, mir tut es gut. Wenn einer dann weiterredet und sagt, dem Herrn Jesus zu gehorchen, dann sage ich Amen und Halleluja, das stimmt. Aber oft geht es um Emotionen. Ach, das, mein Herz hat so gut getan. Auch alles schön, aber es kann nicht Priorität sein. Als nächstes wollen wir einmal feststellen, dass Gott einen göttlichen Plan hat. Und das sehen wir auch wiederum in der Natur. Alles Werden und Wachsen kommt von innen heraus nach außen. Das Kindlein wächst im Inneren der Mutter, die Keime vieler Früchte befinden sich inmitten der Frucht, der Dotter im Ei verbirgt sich inmitten des schützenden Eiweiß und so weiter. An der Natur können wir erkennen, was für eine Aufgabe die Gemeinde unter anderem auch hat. Also eine Aufgabe nach innen. Welche? Im Inneren sollen die Kinder Gottes heranreifen, wo der Schutzraum der Gemeinde fehlt, kommt es zu Fehlentwicklung. Also die Gemeinde hat eine Aufgabe nach innen zu ihren Gliedern, zu den Kindern des lebendigen Gottes. Innerhalb der Gemeinde, die ein Schutzraum sein soll, sollen Kinder Gottes reifen und für die Aufgabe heranwachsen, die Gott auch nach außen haben will. Ich kenne so viele, die sind zum Glauben gekommen und dann sind sie voller Begeisterung auf die Straße gegangen, haben gesagt, Gemeinde brauche ich nicht, Hauptsache wir retten Menschen und missionieren und machen, und nach 5 Jahren waren sie ausgebrannt und nicht mehr da. Alles geistliche Wachstum muss ich irgendwann auch nach außen dokumentieren. Das will ich gar nicht schmälern. Aber es muss zuerst innerlich gezeugt werden. Im Herzen keimen, im Herzen bewegen, im Herzen ergriffen worden sein. Ich erzähle es ja immer wieder. Heute, wenn ihr meine Stimme hören werdet, verstocket eure Herzen nicht. Das war für mich der Beginn meiner Beziehung zum lebendigen Gott. Und da hatte ich schon viele Jahre in der Versammlung gesessen und Predigten gehört. Hoch und runter. Von Männern, die ich bis heute bewundere. Und das hat mir nichts gesagt. Erst wie der Geist in mein Herz kam, kam die Erinnerung, was die eigentlich gesagt haben. Der Herr Jesus erfuhr auf dem Berg der Verklärung eine innere Umwandlung, die sich erst danach in leuchtendem Angesicht und im weißen Kleid dokumentierte. Die nach innen weisende Dimension wird immer die primäre, die erste, die zeugende, erstrangige Richtung vertreten. Also erst nach innen und dann nach außen. So kann die Gemeinde nur so weit göttliche Impulse in die anderen Dimensionen, außen, oben, unten ausstrahlen, wie sie sich selbst innerlich bereit gemacht hat und hat empfangen. Wie gehst du denn in den Gottesdienst? Guck mal auf die Uhr, hoffentlich ist er bald wieder rum, hoffentlich redet er nicht so langweilig und eintönig, oder aber war mal in einer Versammlung, da war wichtig, was für ein Schlips man trägt, nur alles Mögliche. Also ein Schlips muss es sein, aber rot dürfte er nicht sein, weil rot die Farbe der Eitelkeit ist. Wenn du gar keinen anhast, dann warst du unordentlich angezogen. Das war Thema. Na, herzlichen Glückwunsch, alles verstanden. Blöd ist nur, ihr findet keinen Schlips in der Schrift. Was ich damit meine, ist das Äußere. Ich kann es auch andersrum sagen. Da war Tagesgespräch nach dem Gottesdienst, was Frau X oder Frau Y für einen Hut auf hatte. Ist heute nicht mehr so, aber vor ein paar Jahren war das noch, als würden sie auf die Rennbahn in London gehen, in Aston gehen. Völlig gaga! Und doch neigen wir dazu, etwas äußerlich zu beurteilen und uns vom Inneren ablenken zu lassen. Da zählt nicht mehr das Wort Gottes und das, was gesagt wurde, was der Geist in dein Herz legt, sondern wir öffnen uns für den Feind, der es uns mit äußeren Dingen raubt. Wir können nur das geben, was wir geschenkt bekommen haben, weil wir selbst nichts haben und nichts sind. Als ich dies von einem alten Bruder vor vielen, vielen Jahren einmal gesagt bekommen haben, gebe ich zu, war ich ein wenig verschnupft. Um nicht zu sagen beleidigt. Da kommt so ein 80-Jähriger, der kaum noch gerade glauben will, auf so mich jungen, dynamischen, mit 20 vielleicht war, drauf zu und sagt, Martin, man kann nur das geben, was man geschenkt bekommen hat. Und da dachte ich, wieso, ich bin doch gerade voll in Missions Action und draußen und jedes Wochenende woanders. Ich dachte, ich habe doch alles, was ich brauche und ich kann auch alles, was der Herr will. Heute weiß ich, dass der Bruder recht hat. Ich kann nur das geben, was er, der Herr Jesus, mir zuvor geschenkt hat. Das ist göttliches Prinzip. Denn wenn ich das gebe, was der Martin hat, kommt nur Schrott bei raus. Es kommt wirklich nur Schrott bei raus. Ich muss das und das und das und das noch machen. Hat auch in der Gemeinde Gottes keinen Wert. Eine der wichtigsten Aufgaben in der Gemeinde ist es, zu lernen, vom Ich loszulassen. Da helfen einem die anderen Geschwister schon. Und das ist nicht leicht. Deswegen ist Gemeinde auch so wichtig. Da reibt man sich. Und manchmal ist es keine Nestwärme. Aber man lernt, loszulassen von sich selbst. Die Bibel hat verschiedene Grundworte für unser deutsches Wort Gemeinde. Das hier in Betracht kommende Wort Ekklesia, das Griechisch, die Herausgerufenen, benutzt die Schrift für verschiedene Gruppen von Menschen, die Gott berufen hat. Und zwar zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Aufgaben. Wenn wir das in der Schrift nicht auseinanderhalten, haben wir immer ein Problem. Also Ekklesia steht zum Beispiel auch im Alten Bund für Israel als Gemeinde. Hat aber eine ganz andere Aufgabe in einer anderen Zeit. Müssen wir trennen. Zweites Beispiel, und dann will ich es mit den Beispielen auch lassen, ich will nicht zu sehr in diese Richtung gehen, ist, dass wir heute die Ekklesia haben aus Juden und allen Nationen, die herausgerufen worden sind vom Heiligen Geist und zusammengeführt wurden in die Gemeinde, die sein Leib ist. Das steht in Epheser 1, 22, 23, um zwei Beispiele hier zu nennen. Und über die Aufgabe der Leibesgemeinde, also über unsere Aufgabe heute, nicht über die Aufgabe Israels damals, will ich sprechen, und das ist doch auch logisch. Was nützt es mir, wenn ich im Alten Testament alles auswendig kann und weiß nicht, wie die Gemeinde heute leben soll? Und ich in der Gemeinde heute leben soll. Das nützt mir gar nichts. Das ist Wissen, das kann ich mir aneignen. Aber es tröstet mich nicht. Wenn ich eins nicht dabei verstehe, uns ist die ganze Schrift gegeben, und wenn wir als Kinder Gottes das Alte Testament nicht lesen nach Gesetzesvorschriften, sondern mit dem Blickwinkel, wie Gott mit einzelnen Menschen oder einer Menschengruppe umgeht und zum Ziel bringt, dann haben wir einen echten Gewinn. Ich weiß nicht, ob einer von euch hier sich auf die Socken gemacht hat, die 630 Gesetzesvorschriften Israels auswendig zu lernen. Ich denke, keiner. Aber wenn ich gern Jude wäre oder Israeli, dann fang damit an. Denn das ist der Teil und die Aufgabe Israels, des Alten Bundes gewesen. Durch das Gesetz Gott darstellen. Dann mach mal los. Sei fleißig. Mal sehen, ob es dich tröstet, wenn du erkennst, du kannst noch nicht einmal die Hälfte halten. Noch nicht einmal 10%. Und dann bist du genau bei dem, was wir im Neuen Testament lesen. Das Gesetz ist der Zuchtmeister, der uns darauf hinweist, durch Gesetz kann niemand gerettet werden, sondern nur durch Gnade. Von der Aufgabe der Leibesgemeinde spricht der Paulus, wer auch sonst sehr intensiv im 1. Korinther 1, Vers 2, da lese ich, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Heiligen in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jenem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. An der Stelle schreibt Paulus an die Versammlung Gottes, die in Korinth ist, also an die örtliche Gemeinde. Zum Zweiten sind seine Worte gerichtet an die geheiligten und berufenen Heiligen in Jesus Christus und zum Dritten an alle, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn anrufen. Wir können also, wenn wir diese Reihenfolge oder diese Einordnung der Gemeinde, die verschiedene Art der Gemeinde oder Aufgabe der Gemeinde, die Präsenz der Gemeinde betrachten und ein bisschen die Reihenfolge umsortieren, zu einem dreifachen Begriff von Gemeinde brauchen. Das eine ist die weltweite Gemeinde. Das eine ist die örtliche oder geografische Gemeinde. Und das dritte ist das einzelne Glied der Gemeinde. Ich hatte vor, heute über die örtliche Gemeinde zu sprechen und über das Einzelglied. Das Einzelglied habe ich gestrichen, das schaffe ich nicht. Komme ich, wenn der Herr will, ein andermal drauf. Vielleicht schaffen wir den geografischen Begriff. Aber nochmal, um den Begriff zu erklären. Was ist die Gemeinde im weltweiten Sinne und welche Aufgabe hat sie? Ich versuche mit einem Bild, das die meisten von uns nachvollziehen können. Die ganze Erde ist von dem unsichtbaren Netz der Funknetzbetreiber durchzogen. Nennt man auch Elektrosmog, wenn man da ein bisschen kritisch ist. Damit wir immer schön Handyempfang haben und wo wir mal ein Funkloch haben, da schimpfen wir. Wo auch immer wir sind, versucht unser Handy sich in die nächste Funkzelle einzuwählen. Der Durchmesser einer Funkzelle reicht in den Innenstädten etwa 200 bis 500 Meter weit. Das ist nicht viel. Stellt euch mal vor, wie viele Funkzellen es in Frankfurt gibt. 200 bis 500 Meter im Umkreis. Bin ich selbst schlau, habe da nachgeguckt, weil ich das Beispiel wählen wollte. Und auf mehreren Kilometern auf dem Land. Also in Oberursel gibt es vielleicht weniger, aber es ist auch noch Stadt. Aber weiter draußen, dann ist es ein wenig. Sie könnten es mehrere Kilometer sein. Genauso unsichtbar stellen die einzelnen Glieder der Leibesgemeinde zusammengefasst die unsichtbare Gemeinde, den unsichtbaren Leib Christi dar, mit der Aufgabe, empfangs- und sendebereit zu sein. Und da, wo ein Funkloch ist, da wird der Herr zu seiner Zeit einen Sendemast hinbauen, sprich eine Ortsgemeinde. Und das ist wunderbar, in einem Land zu leben, wo wir nicht weit fahren müssen, um Menschen zu finden, die Jesus Christus suchen, anrufen, vom Geist empfangen wollen und das weitergeben wollen. Die weltweite Gemeinde, aber ein Leib. Gehört alles zusammen. Diese weltweite Gemeinde hat kosmische Aufgaben, und zwar nach oben und nach unten in die Unsichtbarkeit und nach außen in die Sichtbarkeit hinein. In 2. Thessalonicher 2, Vers 7 lesen wir von einem aufhaltenden Faktor gegen den Vormarsch der Gesetzlosigkeit und der Lieblosigkeit. Wenn dieser Faktor einmal aus dem Weg geräumt ist, dann wird die Gesetzlosigkeit die noch vorhandenen Dämme der Ordnung Gottes überspülen und dem Gesetzlosen den Weg bereiten. War das kryptisch? Ich will es praktisch machen. Was ist der Faktor, der die Gesetzlosigkeit heute aufhält? Ihr wisst, ich habe mal Schlosser gelernt. In einer Werkstatt werden gerne schmutzige Witze weitererzählt. Oft sexualisiert. Es war, nachdem die alle wussten, dass ich gläubig war, schon bezeichnend, dass viele Gespräche und Gelächter zum Schweigen gebracht wurden, nur weil ich um die Ecke kam. Was gehört dazu als Einzelner? Einfach, dass die anderen wissen, du bist gläubig. Und du hast irgendwann mal Stellung bezogen und gesagt, die Gotteslästerung, die möchtest du nicht. Da kannst du nicht drüber lachen. Vielleicht hast du sie auch noch gewarnt. Das hält das Böse auf. Denn das Böse, die böse Keimzelle, ist immer in solchen und schaukelt sich auf. Wo also geheiligte, gereinigte, geliebte Kinder Gottes leben und arbeiten, da sind sie, ich hätte es fast gesagt, automatisch aufhaltender. Sie haben einen aufhaltenden Charakter gegen das Böse. Manche sagen auch das schlechte Gewissen. Und viele wollen das schlechte Gewissen loswerden. Ein einziges Gotteskind, ein Tempel des Heiligen Geistes, kann die schlechten Witze nur durch sein Dasein zum Verstummen bringen. Im Übrigen, das muss nicht nur in der Werkstatt sein. Ich habe ja dann ein bisschen die Karriereleiter steigen können. Das war in jedem Kreis so. Und je weiter du hochkamst, desto schlimmer war es. Wir können nur hochintelligente, hochgebildete, angeblich hochweise Leute, die ganze Firmen führen, so fürchterlich dumm sein, sich mit dem lebendigen Gott anzulegen. Greifst du einfach an den Kopf. Die Gemeinde ist also dann der aufhaltende Faktor, wenn möglichst viele ihrer Glieder Tempel des Heiligen Geistes sind und damit der Ungerechtigkeit und der Gesetzlosigkeit gegenüber so lang einen Damm aufbauen, bis der Letzte, das letzte Glied am Leib Christi in die Gemeinde erfolgt ist. Die Gemeinde wird so lange da sein, bis Gott den Letzten, der zu der Gemeinde, zum Leib Jesu, dazugehört, dazugetan ist. Und ist die Zahl, die Gott sich vorgenommen hat, voll, kommt der Herr wieder. Und so lange haben wir eine aufhaltende Aufgabe und so lange werden wir es aufhalten. Nicht mit eigener Kraft, nicht mit eigener Vollmacht, sondern mit dem, was in uns ist. Ich will nicht hier auf mich lenken, sondern auf die Kraft des Heiligen Geistes. Ich war völlig überrascht bei der Armee. So viele Hunderte von Männern. Und klein Martin dazwischen mit Furcht und Zittern. Und es hat eine ganze, zumindest Einheit verändert. Da war nichts mehr mit Lästerei. 120 Mann haben sich zusammengerissen. Zumindest wenn ich da war. Und das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit der, der in mir ist. Und wisst ihr, wo es ganz aus war? Mit der Lästerei, als Gott ein Wunder getan hat. Die haben mir eine 7-Tonner Ladeklappe auf den Kopf geschmissen. Also ich stand mit dem Rücken zu dem LKW, die machen die Klappe auf. Die Klappe fällt mir dann auch auf den Kopf. Die Kameraden, die dabei waren, so 15 standen drumherum. Also ich ging zu Boden, die ist richtig schwer, ich hätte tot sein können. Sagen, wir verstehen es nicht, was passiert ist. Sie stand waagrecht in der Luft und dann ist sie noch so viel auf dich gefallen. Eigentlich hätte sie einfach wie so eine Ladeklappe umfallen müssen. Aber die stand so ein bisschen über mir und dann fiel sie. Also ich war am Boden und hatte auch eine leichte Gehirnerschütterung. Alles mitgemacht. Aber sie hätte mich erschlagen, wenn der Herr nicht die Hand dazwischen gehalten hätte. In dieser Einheit war Schluss, denn die wussten alle, das ist jemand, der Jesus bezeugt. Gefreiter Mose war mein Tarnname. Und mit dem legt man sich bitteschön nicht an. Mit dem ist was komisch. Und so war mir der lebendige Gott Schutz. Stellst du dich zu mir, stell ich mich zu dir. Liebe Geschwister, verlasst euch darauf. Verlasst euch darauf. Aber ihr werdet es nur erleben, wenn ihr es lebt. Und so ist es bei allem. Zum Durchführung dieser Aufgaben hat Gott Gnadengaben, Dienste, Wirkung, Energie gegeben. Und solch unsichtbar, gleichsam passive Wirkungen strahlen dann in den Kosmos aus, wie ich es eben gerade erzählt habe. Da war ich ja gar nicht beteiligt bei dieser Ausstrahlung. Ich könnte sagen, ich wäre das Opfer gewesen. Mir gefällt der Gedanke besser, das Anschauungsobjekt zu sein. Hat's wehgetan? Ja. War es aufregend? Ja. War es mir zum Schutz und Segen? Auf alle Fälle. Für mich persönlich hat es auch noch einen schönen Schutz gehabt. So ein verrückter Frommer, der hat ja auch, an denen sind ja gewisse Anforderungen. Einmal kriegst du keine Einladung mehr, irgendwo mitzugehen, wo es nicht gut ist zu sein. Und zum anderen die Erwartungshaltung, ein Frommer, der tut sich ja so und so betragen. Die haben dir dann schon gesagt, wie es richtig geht. Dass sie sich dabei verurteilt haben, selbst verurteilt haben, ist eine ganz andere Frage. Jetzt wollte ich eigentlich zu meinem Thema kommen. Wir halten fest. Es gibt eine dreifache Gliederung. Das ist die weltweite Gemeinde. Und das ist nicht die weltweite Kirche. Es gibt ja mindestens zwei oder drei große Kirchen, die meinen, sie sind weltweit, die weltweite Kirche. Die katholische, die orthodoxe und die evangelische. Und alle drei sind es nicht. Das, was von dem die Schrift hier spricht. Die weltweite Gemeinde sind die lebendigen Steine, sind die Kinder Gottes, die seinen Geist in sich tragen. Da mag es in den genannten Organisationen wie in allen anderen auch welche geben. Aber nicht die Organisation ist es, sondern der Organismus ist es. Mein Gebet ist, dass jeder, der heute Morgen hier sitzt, den Geist Gottes in sich hat und ihm gehorcht, also sich von ihm treiben lässt. Aber wenn das nicht so ist, dann gehörst du nicht zu dieser Gemeinde, der weltweiten Gemeinde. Da kannst du den Mitgliedsausweis haben ohne Ende, das hilft dir nicht. Ich war mal in einer Versammlung, da sind sie rumgerannt mit ihrem Taufschein und waren der Meinung, das ist die Freikarte in den Himmel. Nein, liebe Geschwister. Das, was ich hier habe, das zeichnet mich aus. Und dann gibt es die Ortsgemeinde. Auch in einer Ortsgemeinde, im Funkmast, empfangend und verarbeiten und geben. Da gibt es auch wiederum Mitgliedschaften. Das ist aber eine menschliche Einrichtung. Auch hier gilt nur, wer seinen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Kannst du Mitglied sein von was auch immer. Und es gibt so viele Gemeinschaften und Ortsgemeinden mit unterschiedlichen Namen und Nennungen. Und alle sind sie die Besten. Jeder sucht nach dem Alleinstellungsmerkmal, was ihn heraushebt. Und die Kinder Gottes, die sind überall, wenn der Herr Gnade schenkt. Und die haben ein Alleinstellungsmerkmal, die haben den Geist Gottes in sich. Das ist der Mitgliedsausweis, der zählt. Und das dritte Thema ist, was fange ich persönlich damit an? Wie verarbeite ich das, was ich empfange, in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde verarbeite, dass ich wachse, dass ich Wurzeln schlage, dass ich dann heranreife zu der Aufgabe, die Gott mir gibt? Paulus schreibt, werdet nicht alle Lehrer. Also es muss nicht jeder Lehrer werden. Glück gehabt. Lehrer sein ist nicht leicht, gell? Ja, sondern jeder von uns wird individuell in der Gemeinde Gottes zubereitet für die Aufgabe, die Gott vorgesehen hat. Und es ist gut, wenn man sich darüber Gedanken gemacht. Herr, was willst du mir zeigen? Und dann werden wir Auswirkungen haben. Wenn wir innerlich zubereitet sind, fest geworden sind, werden wir nach außen geschickt werden. Zumindest einen Teil von uns. Die Amis, die gerne Zahlen und Statistiken machen, haben gesagt, 10% der Gemeinde muss missionieren und 90% der Gemeinde muss die missioniert sind, aufnehmen und im Glauben weiterführen. Viele sagen, ja, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Und hingehen in die Welt, ja, aber zu Jüngern machen sie es dann nicht mehr. Mir hat mal einer ganz schön frustig gesagt, wir sind wie eine Drehtür. Bei uns kommen jeden Sonntag Menschen zum Glauben und wir vergessen, sie weiterzuführen in den Glauben. Und dann sind sie wieder draußen. Gott hat keine Drehtür in seiner Versammlung. Da wirst du hineingeboren durch eine Wiedergeburt. Anders kommst du gar nicht rein. Und wenn du beim Neben durchs Fenster einsteigst, bist du ein Dieb. Und wir haben eine Aufgabe nach oben und auch nach unten. Und darüber will ich alles reden, wenn der Herr es schenkt. Vielleicht noch ein persönliches Zeugnis. Wir haben es ja gehört, meine Mama ist am Freitag gestorben und ich bin dankbar dafür. Sie hat tatsächlich seit Sonntag früh gekämpft um jeden Atemzug und es war alles sehr, sehr anstrengend und auch gruselig. Und ich habe mich dann gefragt, Herr, warum ist es so? Und dann habe ich es verstanden. Wir waren ja da, wir saßen ums Bett, immer wieder verschiedene, wir hatten uns aufgeteilt und wir waren Zeugnis. Zeugnis um die alte Frau, dass sie nicht allein war. Da kam eine Schwester, gell, sie hat ganz viele Kinder. 9 oder so, sag ich, ach nee, noch viel mehr. Dann war eine Schwester, Tränen in den Augen, ich hab mich so, die war so lieb. Ich habe immer mit ihr Abreißzettelchen gelesen. Wir haben uns immer gewundert, wer denn die Zettel abreißt vom Ableiß. Da saß dann eine Schwester und hat ihr das abends vorgelesen. Hat natürlich selbst was mit. Und auf einmal war ich in der Gelegenheit, den Herrn zu bezeugen und in der Verlegenheit, die Schwestern da zu trösten. Das habe ich ja in so einem Haus noch nie erlebt. Mir war es ein Trost, wie Ingrid fachfraumäßig gesagt hat, besser wie die das da mit deiner Mama machen, kann man es überhaupt nicht machen. Das war, und wenn die Ingrid das sagt, ich kenne die Ingrid eine Weile, die ist da sehr kritisch, was die Pflege angeht. Gelernt ist gelernt. Wenn die Ingrid sagt tadellos, dann ist es tadellos gewesen. Also in ihren letzten Tagen war meine Mama noch ein Zeugnis von dem, was der Herr wollte, dass sie ein Zeugnis ist. Übrigens, das ist das ehrlichste Zeugnis, wenn es ums Leben geht. Und ich glaube ja, dass der Herr uns in unserem Glaubensleben darauf hinführt, die allermeisten, wenn der Herr nicht vorher kommt, also ich hoffe ja immer noch, der Herr kommt vorher, aber die allermeisten, die gewesen sind, sind ja gestorben. Die hat der Herr hintrainiert als Kinder Gottes, genau dem letzten Feind zu begegnen. Und was ist denn da, wenn man dem letzten Feind, der so übermächtig erscheint, was ist denn da das Wichtigste? Vertrauen, also Glaube. Und der Herr will in unserem Glaubensleben diesen Glauben stärken, denn der letzte Feind, der besiegt wird, der ist der Tod, sagt die Schrift. Und wir müssen dahin durch, wenn der Herr nicht vorher kommt. Und deswegen trainiert der Herr uns. Und es gibt wirklich einen Unterschied, glaubt mir es. Für jemand, der zwar von Jesus gehört hat, sein ganzes Leben lang in der Gemeinde war, aber sonst sein Leben gelebt hat, oder einer, der dem Herrn Jesus nachgefolgt und vertraut ist, mit aller Schwäche, mit allen Fehlern, mit aller Zweifel, aber doch am Herrn festgeklammert hat. Den Unterschied, den kriegst du mit. Und so wünsche ich mir für uns alle, dass wir in der Versammlung lernen, die vor uns gegangen sind, was es heißt, zu glauben und zu vertrauen das Leben lang. Ich habe hohen Respekt und Achtung vor den älteren Geschwistern, die ihr ganzes Leben lang am Herrn festgehalten haben. Und deswegen leide ich so darunter, dass wir in unseren Gemeinden heute so Monokulturen angelegt haben. Jetzt bin ich wieder bei der Natur. Was ist eine Monokultur? Im Taunus sieht man sie fast nicht mehr. Da hat man eine Fichte neben die andere ganz eng gesetzt, damit die schön gerade wachsen und nach 40 Jahren dann abgehauen werden, dass man Geld verdient. Kommt der Wind, sind sie alle platt. Oder kommt der Borkenkäfer, explosionsartig verbreitet er sich und der Wald ist kaputt. Und was macht der Feind heute mit den Versammlungen? Monokulturen. Da gibt es eine Versammlung nur für junge Leute. Da gibt es eine Versammlung für Bänke und Versicherung. Da gibt es eine Versammlung, da sind nur alle Leute. Der gesündeste Wald ist der, wo alles ist. Nämlich die uralte Eiche und der junge Trieb. Die uralte Eiche, die Schatten und Schutz wirft, aber die auch so ein bisschen schon unbeweglich geworden ist und sich sanft im Wind weht. Und der junge Trieb, der voller Begeisterung ins Glaubensleben stürzt und die Freude über das, was Gott einem gegeben hat, auch auf der Zunge trägt. Und das ist beides nötig. Ich weiß, dass ich in meinen jungen Jahren viele meiner älteren Brüder schwindlig gemacht habe. Und ich bin dankbar, dass sie wie die Eiche eine schöne Krone hatten und mich beruhigt haben. Und wenn ich auf die Schnauze geflogen bin, haben sie mich getröstet. Und so stellt sich Gott Gemeinde vor. Also, lasst uns festhalten und uns nicht auseinandertreiben lassen, damit wir die Aufgabe, die Gott für uns vorgesehen hat, als Gesamtgemeinde und als Ortsgemeinde und als Einzelne auch tun.